Argentinien hat Messi, Portugal hat Ronaldo, Deutschland eine Mannschaft. Das ist so ein Zitat aus den leider schon länger vergangenen glorreichen Zeiten der deutschen Fußballnationalmannschaft, das rund um den WM-Titel 2014 immer wieder erwähnt wurde. Und wer auch immer das gesagt hat, er wollte darauf hinweisen, dass für so ein größeres Ziel, für eine größere Mission im Leben, ob es jetzt der WM-Titel oder die Jagd nach anderen Titeln im Mannschaftssport, dass es da abhängig ist und entscheidend ist, dass tatsächlich eine Mannschaft auf dem Platz steht, dass da ein Team auf dem Platz steht, das natürlich aus Einzelspielern besteht und die sollten einigermaßen wissen, was sie tun, aber sie sollten eine Einheit sein. Sie sollten alle bereit sein, sich bis zu einem gewissen Maß zurückzunehmen für das größere Ziel. Und Konflikte, Rangstreitigkeiten oder wie man das dann so schön sagt, ein fehlendes Mannschaftsgefüge, das behindert die gemeinsame Mission. Im Predigttext heute geht es, ganz überraschend, nicht um Fußball, aber es geht um so eine größere Mission, nämlich um den Mauerbau in Jerusalem. Einige sind ja hier, die letzten Wochen nicht da waren, deshalb nochmal kurze Zusammenfassung. Im Alten Testament gibt es ein kleines Buch mit dem Namen Nehemia und das beschäftigt sich damit, wie das Volk Israel, nachdem das Volk im Exil in der Verbannung war und zurück in sein Land gekommen ist, wie es dort wieder sesshaft wird und wie es dann gegen Widerstände die eigene Existenz wieder aufbaut. Und in diesem Buch geht es ganz zentral darum, dass die Mauer in Jerusalem zerstört worden ist und Nehemia wird als Abgesandter des Königs geschickt, um dem Volk dabei zu helfen, diese Mauer wieder aufzubauen. Und das ist ein großes Projekt, wo Nehemia erstmal den eigenen König und dann die eigenen Leute überzeugen muss. Und es ist nicht nur ein großes Projekt, es ist auch ein gefährdetes Projekt. Letzte Woche in der Predigt ging es darum, wie Widerstände von außen gekommen sind und wie Widerstände von außen diese größere Mission, diesen Mauerbau gefährden wollten. Feinde, Angriffe, Verleumdungen. Und mitten in diesen Texten, da steht noch ein Kapitel, das habe ich letzte Woche übersprungen. Und dieses Kapitel, das macht deutlich, dass diese größere Mission, und wir können das dann auch übertragen auf heute den Auftrag von Kirche, dass das auch gefährdet sein kann, nicht nur von außen, sondern dass die Auseinandersetzung und das, was uns lahmlegt, dass das auch von innen kommen kann, durch Streit und durch Auseinandersetzungen. Wie können wir es schaffen, dem zu entgehen? Wir können wachsam sein, wir können von dem lernen, was zuvor geschrieben ist. So hat Timo Blissenbach das vorhin gelesen, was in der Heiligen Schrift vor langer Zeit aufgeschrieben wurde, gilt uns, wir sollen daraus lernen. Es ermutigt und tröstet uns, damit wir unsere Hoffnung auf Gottes Zusagen setzen und daran festhalten. Darum geht es, dass uns auch diese alten Geschichten ermutigen und trösten und dass wir nicht nur darüber nachdenken, was das jetzt uns als Gemeinde oder Einzelnen zu sagen hat, sondern dass wir neu in den Blick nehmen, wer ist der Gott, der dahinter steht. Wie können wir also in Einheit Neues wagen? Und natürlich ist es jetzt heute in dem Text wiederum so eine recht starke Gemeindeperspektive. Und wenn du jetzt sagst, du bist noch gar nicht so sehr Teil der Gemeinde oder vielleicht heute nur zu Besuch hier, dann hoffe ich, dass da trotzdem etwas sichtbar wird von dem Potenzial von Gemeinschaft, wenn sie funktioniert. Vielleicht weckt es auch eine neue Sehnsucht nach so einer Art von Gemeinschaft. Und ich hoffe, dass es auch heute uns etwas zeigt über den Gott, der Herr unserer Gemeinde ist und um den es uns auch geht, der so das größere Ziel unserer Mission ist. Ich lese erstmal den Text aus Nehemia 5, die Verse 1 bis 13. Nach einiger Zeit kamen jüdische Männer und Frauen zu mir und beschwerten sich über Leute aus ihrem eigenen Volk. Die einen klagten, wir haben viele Söhne und Töchter und brauchen mehr Getreide, sonst können wir nicht überleben. Andere sagten, wir mussten unsere Felder, Weinberge und Häuser verpfänden, um während der Hungersnot Brot kaufen zu können. Und wieder andere beklagten sich, wir mussten uns Geld leihen, um dem König die Steuern auf unsere Felder und Weinberge bezahlen zu können. Wir gehören doch zum selben Volk wie die anderen Juden. Unsere Kinder sind nicht weniger wert als ihre. Und doch müssen wir ihnen unsere Söhne und Töchter als Sklaven verkaufen. Einige unserer Töchter sind schon in ihrer Gewalt. Wir sind machtlos, denn unsere Felder und Weinberge gehören ja ihnen. Als ich ihre Klagen hörte und von dem Unrecht erfuhr, wurde ich sehr zornig. Ich dachte über alles gründlich nach. Dann stellte ich die führenden Männer zur Rede. Eure eigenen Landsleute beutet ihr skrupellos aus. Ich berief eine Volksversammlung ein und redete ihnen ins Gewissen. Menschen aus unserem Volk sind von fremden Völkern zu Sklaven gemacht worden. Wir haben von ihnen so viele wie möglich freigekauft. Und jetzt habt ihr eure eigenen Landsleute zu Sklaven gemacht. Sollen wir sie nun etwa von euch zurückkaufen? Darauf wussten sie keine Antwort und schwiegen. Ich fuhr fort. Ihr begeht ein großes Unrecht. Warum gehorcht ihr Gott nicht und tut, was recht ist? Ihr macht uns zum Gespött unserer Feinde. Auch ich, meine Verwandten und meine Mitarbeiter haben anderen Geld und Getreide geliehen, doch wir wollen nichts mehr zurückfordern. Gebt auch ihr euren Schuldnern noch heute die gepfändeten Felder und Weinberge, die Ölberge und Häuser zurück. Erlasst ihnen alles, was ihr ihnen an Geld und Getreide, an Wein und Öl geliehen habt. Sie antworteten, gut, wir wollen tun, was du sagst. Wir geben alles zurück und fordern nichts mehr. Da rief ich die Priester zu mir und ließ die Gläubiger vor ihnen schwören, ihr Versprechen zu halten. Dann schüttelte ich alles aus, was ich in meinem Gewand trug und sagte, genauso soll Gott jeden, der seinen Eid bricht, aus seiner Sippe und seinem Besitz hinauswerfen. Alle Versammelten riefen, ja, so soll es geschehen. Sie lobten den Herrn und erfüllten ihr Versprechen. Ein erster Gedanke, was gefährdet Einheit? Die Arbeiten an der Mauer sind gestartet, die laufen. Die ersten Angriffe von außen sind abgewehrt. Eigentlich würde man denken, jetzt ist doch wirklich alles gut. Und dann auf einmal taucht in diesem Volk, in Jerusalem, in dieser Gemeinschaft eine neue Baustelle auf. Es ist die soziale Ungleichheit im Inneren. Man arbeitet auf der gleichen Baustelle, die Reichen neben den Armen, aber es gibt so kleine Risse im Gefüge. Da arbeiten die Armen mit den Reichen, die Armen, die in der Schuld der Reichen standen, die teilweise gezwungen waren, ihr Hab und Gut zu verpfänden. Und wenn das nicht mehr gereicht hat, dann eben die eigenen Kinder als Arbeitskräfte. Dann gab es noch eine Hungersnot, von der wir hier lesen, und noch die Steuerlast, die man noch irgendwo nach Persien abführen musste. Und das hat die wirtschaftliche Lage von vielen in Jerusalem offensichtlich verschlechtert. Ursprünglich gab es in Israel ein System. Jede Familie hatte Land. Wenn man in finanzielle Schwierigkeiten gekommen ist, dann hat man das verpfändet und im schlimmsten Fall ja auch die eigene Arbeitskraft verpfändet. Aber es gab auch solche Regelungen in dieser Volksgemeinschaft, dass so nach 7 Jahren alles mal wieder auf Null gestellt werden sollte. Dass Schulden erlassen werden sollten, das Land zurückgegeben werden sollte. Möglicherweise war das Prinzip auch durch das Exil und die Tatsache, dass das Land nicht mehr so frei verfügbar war, noch nicht wieder ganz eingeführt worden. Aber es ist eben paradox. Da kommt das Volk aus der Gefangenschaft, aus dem Exil in die Freiheit und dann merken sie, so richtig frei sind wir irgendwie auch immer noch nicht. Und dann kommen die Steuern und die steigenden Preise. Und das ist klar, das kann man sich vorstellen, das gefährdet die gemeinsame Mission, das gefährdet das gemeinsame Projekt Mauerbau. Und Nehemia muss an der Stelle eine Lösung finden, um nicht alles zu gefährden. Und man ahnt etwas von der Verantwortung, die so auf seinen Schultern liegt, einerseits zu schauen, die Angriffe von außen abzuwehren, andererseits zu wissen, im Inneren, da rumort es auch und da gibt es auch Konflikte und ich muss irgendwas tun, damit mir der ganze Laden hier nicht um die Ohren fliegt. Wie können wir so eine Geschichte jetzt auf heute übertragen, auf unsere Situation? Wir haben nicht dieses Problem der Schuldsklaverei. Wir leben in einem Land, wo es ein Sozialsystem gibt. Und trotzdem können vielleicht manche ein Lied davon singen, dass finanzielle Fragen, Streitigkeiten um Finanzen, dass die Beziehungen belasten können. Das muss nicht in der Gemeinde sein, das kann in der Familie sein, das kann im Freundeskreis sein und in der Familie kann das sein, nicht nur dann, wenn es irgendwann mal ans Erben geht. Aber es ist klar, ein großes finanzielles Gefälle, auch in einer Gemeinde, das kann eine Herausforderung sein und wenn man später ins Neue Testament reinguckt, dann sieht man, dass genau auch das da immer wieder Thema war. Dass es zum Beispiel in der griechischen Stadt Korinth die Reichen gab, die sich bei den Feiern rund um den Gottesdienst den Bauch ordentlich vollgeschlagen haben und die Armen, die nichts abbekommen haben. Und Paulus muss sagen, Moment, ihr seid doch ein Leib, ihr seid doch ein großes Ganzes. Wie kann es da sein, dass die einen die anderen aus dem Blick verlieren? Und es ist für uns heute eine Herausforderung, auch wenn es diese ganze staatliche Versorgung gibt, zu überlegen, was heißt es für uns, wie stehen wir als Gemeinde in Notsituationen einander bei? Und das hat ja nicht immer nur eine finanzielle Komponente, sondern allein schon sich zu sehen, sich gegenseitig wahrzunehmen, aufeinander zu achten und eben nicht jeder sein Ding zu machen. Und wenn wir dann das noch ein bisschen weiter ausdehnen und überlegen, wie können wir so eine Situation übertragen, dann gibt es ja heute noch eine Menge Themen, die das Potenzial haben, in einer Gemeinde oder in einer Gemeinschaft allgemein Einheit zu zerstören. Nämlich dann, wenn wir eine Gemeinschaft werden, wo jeder eben so sein Ding macht und wo ich nicht mehr links und rechts gucke und sehe, was ist denn da sonst noch los? Vielleicht ist es das Gefühl, auch in Gemeinde heute, manchmal die Lasten, die sind ungleich verteilt. Ich mache viel, warum bringen sich andere nicht in diesem Maß ein? Das hat viel Potenzial für Frust, ganz egal, ob das jetzt begründet ist oder nicht. Warum soll ich für die anderen immer etwas machen, wenn nie etwas zurückkommt? Das hat das Potenzial für Konflikte. Warum gibt es da eigentlich eine Leitung und warum soll ich die Entscheidung akzeptieren, auch wenn es vielleicht nicht meine sind? Potenzial für solche kleinen Risse in der Einheit. Oder gehen wir noch einen Schritt weiter, ganz unterschiedliche Vorlieben. Und damit meine ich jetzt nicht zentrale Fragen christlichen Glaubens, zentrale Fragen christlicher Lehre, sondern ich meine solche Themen, die uns leider ja oft viel emotionaler beschäftigen als die zentralen Themen. Solche Stil- und Geschmacksfragen, Themen, wo man vielleicht festhalten muss, dass es in der Bibel jetzt nicht ganz eindeutig festgelegt ist, was man jetzt dazu denken soll. Wann und wie feiern wir Gottesdienst? Design- und Geschmacksfragen, Musikgeschmack, Liedauswahl, Fragen, in welchem Fahrplan jetzt genau das Ende der Welt irgendwann mal ablaufen wird. Vielleicht sind es gesellschaftliche Fragen, politische Fragen, Corona-Maßnahmen. Ich will das alles nicht mehr aufrollen und alles das hat ja Gemeinden in den vergangenen Jahren mehr als genug beschäftigt und hat in nicht wenigen Gemeinden tatsächlich für Trennung und Spaltung gesorgt. Man könnte sagen, es hat in nicht wenigen Gemeinden dafür gesorgt, dass die Arbeit am Mauerbau liegen geblieben ist. Klammer auf, wir können dankbar sein, dass wir in den vergangenen Jahren von solchen Themen verschont geblieben sind, von den Konflikten darüber, aber es ist eben keine Garantie für die Zukunft, Klammer zu. Deshalb gilt es, die Einheit wachsam zu bewahren. Woher kommt es eigentlich, dass selbst da, wo wir miteinander unterwegs sind, wo wir sagen, wir haben einen Herrn, wir sind in die gleiche Richtung unterwegs, dass dann oft die Nebensächlichkeiten so eine Bedeutung gewinnen, dass wir anfangen, dafür das große Ziel aus dem Blick zu verlieren. Ja, natürlich, wir sollen um Wahrheit ringen. Und das ist die eine wichtige Komponente dabei. Und das fordert dann manchmal auch die Auseinandersetzung, keine Frage. Aber an vielen Stellen ist es eben unser Herz. Und das betrifft Menschen in Gemeinden wie Menschen außerhalb. Das Herz, was uns sagt, ich weiß doch selber und ich weiß ganz genau, was gut und richtig ist. Und die Bibel sagt, dass das in unserem Herz so drinsteckt, das liegt daran, dass wir Menschen grundsätzlich von Gott getrennt sind. Und weil wir uns als Menschen nicht mehr um Gott drehen, wie es eigentlich mal gedacht war, deshalb drehen wir uns in unserem Leben, es muss ja irgendwie einen Ersatz geben, drehen wir uns um uns selber. Und wenn wir die Bedeutung, die wir haben, nicht mehr von Gott bekommen, dann müssen wir sie uns eben selber geben und dann müssen wir uns so wichtig nehmen, dass unsere eigenen Themen so viel Bedeutung bekommen. Und deshalb fällt es dann tatsächlich oft so schwer nachzugeben, deshalb fällt es vielleicht auch so schwer, mal zurückzustecken, auf einen Vorteil zu verzichten. Und deshalb, weil das uns alle betrifft, ganz egal, ob wir mit Gott unterwegs sind oder ob wir nicht mit Gott unterwegs sind, gilt es wachsam zu sein. Und die Bibel fasst das natürlich noch ein bisschen weiter und sagt, es ist nicht nur das menschliche Herz, was uns da im Weg steht, sondern es ist an der Stelle auch noch der Widersacher Gottes, der ein Interesse daran hat, dass Kirche und Gemeinde ihre große Mission liegen lässt, dass sie das große Ziel aus dem Blick verliert. Die Geschichte von Nehemia zeigt Aufbruch, neues Wagen und das Potenzial für Zerbruch, die liegen oft eng beieinander, weil immer da, wo Menschen zusammenkommen, da kommen Menschen mit dieser Herzkrankheit zusammen. Und es gibt so viele Beispiele aus der Kirchengeschichte, wo ganz gesegnete Bewegungen sich selbst wieder gelähmt haben, aber nicht, weil es automatisch um große inhaltliche Fragen ging, sondern an vielen Stellen aufgrund menschlicher Auseinandersetzungen, aufgrund von Machtspielen, vielleicht auch von Machtmissbrauch. Die Gefahr, sie kommt nicht nur von außen. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass wir bestimmte Auseinandersetzungen nicht mehr führen. Es geht auch nicht darum, dass man nicht unterschiedlicher Meinung sein darf, dass wir alles gleich sehen müssen, dass wir auch manchmal ringen, diskutieren, vielleicht auch mal im guten Sinn streiten dürfen und sollen. Aber es geht darum, immer wieder abzuwägen bei diesen Themen, wo wir merken, da gibt es jetzt irgendwie so eine kleine Diskrepanz. Ist das jetzt wirklich etwas ganz Zentrales? Lohnt es sich, dafür zu kämpfen? Und was sind die Folgen, wenn ich diesen Kampf jetzt führe? Lähmt uns das vielleicht in unserem Auftrag? Der Auftrag für Gemeinde, der ist klar definiert. Wir wollen gemeinsam wachsen im Vertrauen auf Gott, in der Hingabe an ihn. Und wir sollen Zeugen sein für diesen Gott. Wir wollen in dieser Welt, in unserem Umfeld etwas widerspiegeln von dem, wie Gott ist, von seinem guten Plan für uns. Und wo wir die Kraft in Nebensächlichkeiten stecken und unsere Themen rücksichtslos durchboxen, da verlieren wir die Kraft für die Hauptsache. Der Text stellt uns als heutige Hörer diese Frage: Sind wir bereit für ein größeres Ziel, auch mal einen Schritt zurückzutreten und manche unterschiedlichen Sichtweisen und eigenen Sichtweisen auszuhalten und dem größeren Ziel unterzuordnen? Wenn damals die Armen die Arbeit an der Mauer hätten liegen lassen, dann wäre vermutlich das ganze Projekt liegen geblieben. Wenn es dafür keine Lösung gegeben hätte, dann wäre das Projekt zum Scheitern verurteilt gewesen. Von daher noch einmal diese Frage: Ist es das Thema, das mir gerade so wichtig ist? Ist es so zentral, dass ich dafür bereit bin, etwas aufs Spiel zu setzen? Ist es vielleicht nicht eigentlich nur eine Geschmacksfrage oder vielleicht sogar einfach nur ein Persönlichkeitskonflikt? Unterschiedliche Lebenssituationen, die für Spannungen sorgen. Und diese Frage lässt sich ja auch recht gut übertragen von Gemeinde auf Familie oder auf andere Beziehungen, in denen ich so stehe. Wie wichtig ist dieses Thema? Im Text ist es klar, es ging für die Armen natürlich nicht um irgendeine Kleinigkeit, denn für sie war die Situation lebensbedrohlich. Da ging es ums Überleben. Es war also für sie nicht irgendeine Geschmacksfrage, ob man die Mauer jetzt so baut oder so baut. Es war eine berechtigte Notsituation, auch wenn der Text ja nichts darüber sagt, warum die Armen in dieser Situation waren. Aber von daher war Nehemia gefragt, eine Lösung zu finden. Und das ist der zweite Gedanke: Was ermöglicht die Einheit oder was erhält die Einheit? Nehemia reagiert relativ rigoros und er setzt diesen Schuldenerlass durch, um die Situation zu entspannen. Ich habe schon gesagt, dafür gab es Regelungen im Gesetz von Mose. Hier bezieht er sich gar nicht darauf. Er sagt auch nicht, das ist jetzt die Lösung für alle Zeiten und das müsst ihr immer so machen. Aber es ist für ihn die Lösung, um in dieser akuten Situation so den Druck aus dem Kessel zu nehmen und zu sagen, wir müssen irgendwie darauf achten, dass wir beieinander bleiben, denn wir haben ein größeres Ziel. Das ist schon mal wichtig zu berücksichtigen, dass das eine Sondersituation ist und wir jetzt nicht als erste Ableitung aus diesem Text für heute den allgemeinen Schuldenerlass für alle fordern. Wichtig, wie gesagt, auch nochmal, es geht wenn wir hier über Einheit nachdenken, wenn wir darüber nachdenken, etwas auszuhalten, es geht mir nicht um Grundüberzeugungen des Glaubens, sondern Dinge, die den Kern nicht berücksichtigen. Was ermöglicht dann die Einheit? Es kann bedeuten, zu verzichten. Das können wir aus diesem Text lernen. Die Reichen haben auf Geld verzichtet, was ihnen zustand, um diesen Konflikt zu lösen. Einheit zu erhalten, Einheit zu ermöglichen, kann bedeuten, zu verzichten auf meine Interessen, auf meine Vorlieben. Es kann auch bedeuten, etwas aufzugeben, vielleicht sogar meine Rechte, wo ich sagen würde, das ist doch eigentlich mein gutes Recht. Es ist auch klar, dass so etwas auf Dauer nur funktionieren kann, wenn beide Seiten, wenn beide Parteien diese Haltung haben, wie in jeder Beziehung, Freundschaft oder Ehe auch. Wenn das immer nur eine einseitige Geschichte ist, dann wird das Gefüge auch irgendwann wieder Risse bekommen. Hier an dieser Stelle sind die Reichen bereit, für die Armen zu verzichten. Sie sind bereit zu verzichten für dieses größere Ziel. Was ermöglicht uns die Einheit? Wir brauchen auch heute, auch als Gemeinde, den Blick auf das größere Ziel, den Fokus auf den größeren Auftrag. Und zu sagen, das ist das Ziel, wo wir hinwollen. Und für dieses Ziel bin ich bereit, mich selber auch etwas zurückzunehmen, den eigenen Vorteil zu verzichten, auf den eigenen Vorteil zu verzichten, um die ganze Mission nicht zu gefährden. Und dann ist es immer wieder wichtig, auch zu fragen, warum gibt es uns eigentlich als Gemeinde? Warum sind wir hier? Ist es die Befriedigung der Geschmacksfragen möglichst vieler? Ist es die Beantwortung von politischen oder gesellschaftlichen Fragen? Oder ist es nicht vielmehr der Auftrag, den Gott uns gegeben hat, mit ihm und für ihn in dieser Welt unterwegs zu sein? Wir brauchen den Blick auf das größere Ziel. Wenn wir nicht wissen, wo wir hinwollen, dann können wir natürlich auch nie ankommen. Und es braucht dann natürlich auch den Blick auf die anderen. Dass ich sehe, wer ist denn da sonst noch so mit unterwegs? Wer sind die Menschen, mit denen wir uns hier in der Gemeinde auf den Weg machen? So wie die Reichen dann überhaupt erst mal sehen mussten, vielleicht auch beim Mauerbau, ach so, der, neben dem ich hier stehe, mit dem ich hier zusammenarbeite jeden Tag, das ist ja der, von dem ich letzte Woche noch das letzte Geld abgepresst habe. Und wenn man dann irgendwie zusammenarbeitet, dann verschieben sich die Dinge wieder ein bisschen. Den Blick auf das größere Ziel und den Blick auf die anderen. Und dann finde ich es spannend, dass Nehemia an der Stelle als Leiter wieder mit gutem Beispiel vorangeht. Er ordnet nicht nur an, sondern er berichtet dann auch selber, wie er das gehandhabt hat. Und wenn man den Text noch ein bisschen weiterliest, dann gibt es noch einen etwas längeren Abschnitt, wo er eben sagt, wie er selber das gemacht hat, dass er selber auf seinen Lohn verzichtet hat, dass er selber bereit war, mit ganzer Kraft mitzuarbeiten, dass er selber bereit war, noch Leute mit zu versorgen. Und selber die Kosten übernahm und dass er selber auf die ihm zustehenden Steuern verzichtet hat. Und auch das ist natürlich klar, es wäre schwierig geworden, wenn er als Leiter vorne steht und verlangt von den Reichen, Schulden zu erlassen und lebt es selber nicht. Ja, das wäre wenig überzeugend geworden. Und an der Stelle ist Nehemia für uns wieder ein Hinweis. Wir haben gesagt, wir wollen aus solchen Texten auch lernen, wie eigentlich der Gott ist, an den wir hier glauben. Und wir sehen durch Nehemia und die Art, wie er hier reagiert, einen Hinweis auf Gott selbst, auf seinen Sohn Jesus, von dem man sagen könnte, er ist so der bessere und ultimative Nehemia. Nehemia verzichtet hier auf seine Rechte. Auch er nimmt einen Verlust in Kauf. Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann sehen wir immer wieder, dass genau das die Haltung ist, die Jesus gelebt hat, was Gott selbst getan hat. Jesus verzichtete auf das, was ihm zusteht. Und Jesus bezahlte einen hohen Preis, um uns freizukaufen. Und das ist immer wieder wichtig zu entdecken. Das ist der Gott, der uns mitnimmt auf diese größere Mission. Nicht der Sklavenhalter, nicht der Ausbeuter, sondern der, der zuallererst bereit war, großzügig zu sein. Wir brauchen den Blick auf das größere Ziel, den Blick auf andere. Und dann brauchen wir den Blick auf Gott. Und wenn wir den Blick auf diesen Gott richten, dann merken wir, dass wir selber in uns Veränderung und Erneuerung brauchen. Wenn wir diese Haltung leben wollen, dann können wir das nicht aus eigener Kraft. Dann brauchen wir ein Herz, das geheilt wird von diesem Egoismus und dieser Ich-Sucht. Und die Bibel sagt, dass wir das erleben können in der Beziehung zu Gott. Nehemia sagt in Vers 9, fragt das Volk, warum gehorcht ihr Gott nicht und tut, was recht ist? In älteren Übersetzungen heißt es da, warum lebt ihr nicht in der Furcht Gottes? Und Furcht Gottes meint hier nicht, warum lebt ihr so nicht in so einer permanenten Angst vor Gott, aber es meint diese tiefe Ehrfurcht, es meint dieses tiefe Ergriffensein davon, dass ich merke, was dieser Gott für mich ist, wer dieser Gott ist, das Staunen über ihn und dann eben eine enge Verbindung und das Bewusstsein, er ist ganz anders als ich und wenn ich mit diesem Gott unterwegs sein will, dann brauche ich diese Erneuerung. Er will sie uns schenken, aber wir merken dann auch, das geht nicht von alleine. Und auf diesem Weg so zu leben, da werden wir an Grenzen kommen. Wir brauchen Hilfe dabei. Wir brauchen eben nicht umsonst einen Erlöser. Aber Gott sagt, dass er erneuernd an uns wirken will, dass er uns so umgestalten will. Sein Sohn Jesus hat alles gegeben. Sein Sohn Jesus ist das Bild, in das er uns verwandeln will. Und Gott selbst schenkt uns seinen Geist als die umgestaltende Kraft für diesen Weg. Und wenn wir dann so in der Verbindung mit Gott leben, in dieser gesunden Gottesfurcht, sage ich mal, dann gibt er uns auch eine neue Identität, dass ich weiß, wer ich bin. Und dann muss ich mich nicht mehr nur um mich selber drehen, dann muss ich nicht mir krampfhaft Bedeutung verleihen und meine Interessen auf jeden Fall durchsetzen, weil ich sonst das Gefühl habe, ich komme zu kurz. Wenn ich weiß, ich bin Kind dieses Gottes, dann habe ich die Freiheit, auch zurückstecken zu können, eigene Interessen und Vorlieben auch hinten anstellen zu können. Und dann schenkt er neue Prioritäten und einen neuen Blick auf mich und auf die anderen, mit denen wir noch so unterwegs sind. Und dann können wir gleichzeitig die Erfahrung machen, wir haben dann Gott auf unserer Seite. Und ja, dann kommen diese Auseinandersetzungen immer wieder und dann lauern die an vielen Stellen immer wieder neu, aber mit seiner Hilfe können wir auch solche Herausforderungen meistern und solche Widerstände überwinden. Ich finde es ganz spannend, dass dann noch einige Verse weiter im 6. Kapitel Nehemia Folgendes bemerkt. Die Mauer wurde nach 52 Tagen am 25. Tag des Monats Elul fertig. Als unsere Feinde aus den Völkern ringsum das hörten, bekamen sie Angst und verloren allen Mut, denn sie erkannten, dass unser Gott uns geholfen hatte. Ein ganz nüchternes Fazit und trotzdem ein Riesenwunder. Dieses Projekt ist in 52 Tagen abgeschlossen worden. Eine Mauer für Jerusalem. Die Angriffe von außen, die Widerstände von innen, die Herausforderungen konnten das nicht verhindern. Und Nehemia ist sich sicher und bekennt es hier auch, dass ist nicht eigene Leistung, das ist nicht eigene Kraft, das ist Gottes Hilfe. Und das zeigt uns, ja, Gott kommt ans Ziel, auch durch Widerstände. Und gerade deshalb ist es gut und sinnvoll, im wahrsten Sinne des Wortes, in der Verbindung und Abhängigkeit von ihm zu leben, auf sein Wort zu hören und seine erneuernde Kraft an uns zu erfahren. Und wo wir dann als Gemeinde so in dieser engen Verbindung mit ihm leben, wo wir so auf ihn ausgerichtet, mit seinem Ziel im Blick leben, da entsteht etwas von dieser Einheit, die er schenkt. Eine Einheit, die das Potenzial hat, auch anziehend und ausstrahlend zu sein, weil es da, wo wir uns um ihn treffen, gelingt, uns in aller Unterschiedlichkeit zu verbinden. Da sind wir dann eben nicht mehr nur eine Sammlung von Einzelspielern, sondern da sind wir wirklich eine Mannschaft. Und eine solche Gemeinschaft, die aufeinander Rücksicht nimmt, die das lebt, die in dieser Haltung unterwegs ist, die wirkt anziehend und die wirkt interessant. Und damit haben wir das Potenzial, gerade in einer Zeit, wo alle immer sagen, der gesellschaftliche Zusammenhalt erschwindet. Und es ist nicht mehr möglich, miteinander zu reden bei all den Unterschieden. Wir haben das Potenzial, mit Gottes Hilfe an der Stelle einen Gegenpol zu setzen. Und wir können als eine solche Einheit mit Blick auf ihn in guter Weise Hinweis auf ihn sein. Amen.